Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Unterschiedliche Wege für Schweizer Geiseln in Libyen. Der eine darf das Land verlassen, der andere muss ins Gefängnis. Was das alles heißt, ist, wie üblich in dieser Affäre, schwer zu deuten. Weiter dann, der Lufthansa-Streik. Das Unternehmen will die Piloten mit einem Gerichtsentscheid zum Fliegen zwingen. Schlagkräftige Argumente im Wahlkampf. Der britische Premier Gordon Brown soll gegen Mitarbeiter tätlich geworden sein. Im Dossier stellen wir dann die Frage, sind die USA unregierbar geworden? Zuvor aber auch noch Musik, die bewegt.
Wir haben eine Melodie, eine sehr einfache und auch sehr schöne Melodie. Und dann haben wir ab und zu harmonische Bässe.
Wir sagen, was es sonst noch braucht, damit Chopin zu Chopin wird, zum 200. Geburtstag des Klaviergenies. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Kropf, er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Ereignisse rund um die Schweizer Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis überstürzen sich heute zeitweise. Die Polizei umstellte das Gebäude und Max Göldi wurde ultimativ aufgefordert, die Botschaft zu verlassen. Kurz nach dem Mittag tat er dies auch. Er soll jetzt seine viermonatige Haftstrafe antreten. Ganz anders der andere der beiden Schweizer Geschäftsleute, Rashid Hamdani. Er verließ die Botschaft als freier Mann. Nach Angaben seiner Frau brauchte er nur noch ein Papier des Außenministeriums, dann könne er das Land verlassen. All dem war ein brenzliges Wochenende vorangegangen. Wie der österreichische Außenminister Spindlecker am Nachmittag in Brüssel bekannt gab, hätten die libyschen Behörden gedroht, die Schweizer Botschaft in Tripolis in der Nacht auf heute zu stürmen. Um dies zu verhindern, hätten sich gestern Sonntag mehrere Botschafter aus EU-Staaten in die Schweizer Botschaft begeben. Am ersten Streiktag der deutschen Lufthansa-Piloten ist rund die Hälfte der Flüge ausgefallen. Beim Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz fiel ein Drittel der Flüge aus. Auf die Passagiere zwischen diesen beiden Ländern hat der Streik keinen großen Einfluss gehabt. Die Swiss setzte größere Flugzeuge ein, die aber nicht ausgebucht waren. Die Leitung der Lufthansa hat das Arbeitsgericht Frankfurt angerufen. Es solle einen Entscheid fällen, der die Piloten an die Arbeit zurückzwinge. Der Streik sei unverhältnismäßig und die Lufthansa sei verpflichtet, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Mittlerweile drohen auch die Flugbegleiter der Lufthansa mit Streik. Und wenn wir schon bei Streiks im Flugverkehr sind, in Frankreich haben die Gewerkschaften die Fluglotsen für morgen und die kommenden Tage zu Streiks aufgerufen und auch das Flugpersonal von British Airways hat sich großmehrheitlich für Streiks ausgesprochen. Die spanische EU-Ratspräsidentschaft will Israel wegen des Attentats auf einen Hamas-Funktionär befragen. Die EU sei besorgt darüber, dass die mutmaßlichen Täter mit gefälschten europäischen Pässen reisten, erklärte der spanische Außenminister Moratinos. Der Hamas-Funktionär Al-Mabhu war im Januar in Dubai ermordet worden. Die dortigen Behörden machen den israelischen Geheimdienst dafür verantwortlich. Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Simbabwe um ein Jahr verlängert. Es fehlten ausreichende Anzeichen dafür, dass es bezüglich Rechtsstaat und Menschenrechte Fortschritte gebe. Es seien weitere Anstrengungen nötig für einen demokratischen Umbau Simbabwes, heißt es in einer Erklärung der EU. In der Türkei sind mehrere aktive und pensionierte Militärführer verhaftet worden. Unter ihnen sind die früheren Kommandanten der Luftwaffe und der Kriegsmarine. Die Verhafteten sollen 2003 geplant haben, die Regierung zu stürzen. Diese Pläne sollen vom rechtsgerichteten Geheimbund Ergenekon ausgegangen sein. Die Armee bestreitet die Vorwürfe und betont, das Zeitalter der Staatsstreiche sei vorbei. Die Schweizer Armee hat Probleme, ihre Truppen mit Material zu versorgen. Einzelne Einheiten müssten damit rechnen, dass sie bestelltes Material nicht oder nicht rechtzeitig erhielten, teilt das Verteidigungsdepartement mit. Grund dafür sei das neue Lagersystem der Armee, das vom Computer verwaltet werde. Noch sei nicht alles Armeematerial elektronisch erfasst, deshalb komme es zu Lieferproblemen. Auf Schweizer Straßen wurde letztes Jahr 75.000 Personen der Führerausweis entzogen. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben. Wegen zu schnellen Fahrens wurden so viele Ausweise wie noch nie entzogen, nämlich 5% mehr als im Jahr 2008. Hingegen sank die Zahl der Entzüge wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand um 8%. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Strassen. Schweizer Spitex-Organisationen haben vorletztes Jahr 211.000 Personen betreut. Das sind 3% der Schweizer Bevölkerung. Gegenüber dem Vorjahr war die Zahl der betreuten Personen ganz leicht höher. Das melden die Bundesstatistiker. Im Gegenzug ging die Zahl der Organisationen, die Spitex-Pflege anbieten, in den letzten 10 Jahren um fast einen Drittel zurück, nämlich auf heute noch 600. Die Spitex hatte im Jahr 2008 Einnahmen von rund 1,3 Milliarden Franken, die Hälfte davon von der öffentlichen Hand. Nach dem Morgenstreich ist in Basel die Fasnacht am Nachmittag mit dem Cortège fortgesetzt worden. Begleitet von Trommlern, Pfeifern und Gucken wurden die Wagen und Kutschen mit den Sujets präsentiert. Beliebte Sujets waren Bundesrat Hans-Rudolf Merz und der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi. Aber auch die Banker kamen nicht ungeschoren davon. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.687 Punkten. Das ist ein Minus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.394 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 46,45 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,778. Das Wetter: Im Norden ist es morgen wechselnd bewölkt. Besonders im Jura und im Mittelland fällt ab und zu Regen. In den Voralpen und Alpen ist es dagegen kaum nass und es gibt längere sonnige Abschnitte. Im Süden fällt am Vormittag noch etwas Regen und ab etwa 800 Metern Schnee. Am Nachmittag gibt es einige sonnige Abschnitte. Die Temperaturhöchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 8 und 12 Grad. Am Mittwoch dann wird es vorübergehend teils sonnig bei etwa 10 Grad. Am Nachmittag und Abend kommen aus Westen wieder einige Regenschauer auf.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Und darum geht es in den nächsten rund 35 Minuten. Die beiden Schweizer in Libyen. Einer ist endlich draußen, der andere muss ins Gefängnis. Wir schildern die Entwicklung in den letzten paar Stunden. Und wir wollen wissen, was die EU allenfalls tun kann für ein gutes Ende der Affäre. Weiter dann Flugzeuge am Boden, der Lufthansa-Streik, erster Tag. Gordon Brown, ein Wüterich? Fragezeichen, Vorwürfe an den britischen Premier. 13-jährig, Zivilstand, zwangsverheiratet. Eine ziemlich normale Mädchenbiografie in Jemen. Chopin auf dem Seziertisch, ein Klavierdozent über die Musik, die so leicht klingt und so schwierig zu spielen ist. Und die amerikanische Krankheit.
I love working for the people of Indiana. I love helping our citizens make the most of their lives. But I do not love Congress.
Er liebe es, für die Bürger zu arbeiten. Was er aber nicht liebe, das sei das Parlament. Ein Senator sagt, weshalb er nicht mehr Politik machen will. Das Dossier über die USA im Reformstau. Hektische Entwicklung heute im Fall der beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer. Nach monatelangem Verhandeln, Ringen und Warten. Die Schweizer Botschaft in Tripolis wurde von libyschen Sicherheitskräften umstellt. Rachid Hamdani verließ sie offenbar als freier Mann. Während Libyen verlangte, dass der andere Schweizer, Max Göldi, seine Haftstrafe antrete. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Der Bericht zunächst von Philipp Burkhardt erfasst die Ereignisse zusammen.
Das libysche Katz-und-Maus-Spiel, dem zwei Schweizer Geschäftsleute seit Juli 2008 ausgeliefert sind, hat in den letzten 24 Stunden eine neue Dimension erreicht. Libyen habe damit gedroht, die Schweizer Botschaft in Tripolis, in der sich die beiden festgehaltenen Max Göldi und Rashid Hamdani aufgehalten hatten, in der Nacht auf heute zu stürmen, erklärte der österreichische Außenminister Michael Spindelegger. Deshalb hätten sich Botschafter aus mehreren EU-Ländern in die Schweizer Botschaft begeben, um die Erstürmung zu verhindern, als Zeichen der Solidarität. Der Sturm einer Botschaft verstoße gegen jeglichen Grundsatz der Diplomatie, betonte Spindelegger. Heute Morgen dann die große Überraschung. Einer der beiden Festgehaltenen, der schweizerisch-tunesische Doppelbürger Rashid Hamdani, konnte die Botschaft verlassen und sich ein Ausreisevisum beschaffen, wie sein libyscher Anwalt Salah Zahaf bekannt gab. Nach Angaben des Anwalts sollte sich Hamdani inzwischen mit dem Auto auf dem Weg an die tunesische Grenze befinden, um am Abend von der Ferieninsel Djerba aus nach Genf zu fliegen. Im Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA in Bern jedoch widerspricht man. Sprecher Lars Knuchel bestätigt zwar, dass Hamdani nicht mehr in der Schweizer Botschaft sei.
Das EDA kann hingegen Berichte, wonach Rashid Hamdani Libyen bereits verlassen hat, nicht bestätigen.
Die Ehefrau Hamdanis stützt die Aussage des EDA. Sie habe um 17.30 Uhr mit ihrem Mann telefonieren können, erzählte Bruna Hamdani im Westschweizer Radio. Ihr Mann habe gesagt, er komme gerade aus dem libyschen Innenministerium in Tripolis und müsse nun noch im Außenministerium vorsprechen. Erst dann dürfe er ausreisen.
Il m'a confirmé qu'il sortait du ministère des Affaires intérieures, qu'il devait encore s'entretenir au ministère des Affaires étrangères et qu'après cela, il pouvait partir.
Sicher ist, dass der zweite festgehaltene Schweizer, Max Göldi, weiterhin in Libyen bleiben muss. Er, der im Gegensatz zu Hamdani von einem Gericht zu 4 Monaten Gefängnisstrafe wegen angeblich illegalen Aufenthalts in Libyen verurteilt worden war, wurde am Mittag von der libyschen Polizei in der Schweizer Botschaft abgeholt und in Handschellen abgeführt, wie Fotos von Presseagenturen zeigen. Libyen hatte der Schweiz zuvor ein Ultimatum gestellt. Wenn Göldi die Botschaft bis gegen Mittag nicht verlasse, werde Libyen Maßnahmen ergreifen, erklärte Außenminister Moussa Koussa, ohne aber konkreter zu werden. Indem die Schweizer Botschaft dem verurteilten Göldi Schutz gewähre, verletze sie internationale Konventionen über die diplomatische Immunität, begründete der libysche Außenminister. Gemäß Göldis Anwalt Salah Zahaf ist ein Mandant ins Gefängnis Ain Zahra in der Nähe von Tripolis verbracht worden. Noch diese Woche werde er für ihn ein Begnadigungsgesuch stellen. Zum Fall Göldi erklärt EDA-Sprecher Lars Knuchel.
Max Göldi befindet sich in Gewahrsam der zuständigen libyschen Behörden. Die schweizerische Botschaft in Tripoli und diplomatische Vertreter der EU halten den permanenten Kontakt mit ihm aufrecht.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat ihrerseits von Libyen die sofortige Freilassung von Max Göldi gefordert. Sprecher Daniel Graf.
Das Urteil in beiden Prozessen war ganz klar politisch motiviert und das Verfahren unfair. Deshalb fordert Amnesty International auch im Fall von Max Göldi eine sofortige Ausreise.
Angesichts der Tatsache, dass Göldi schon 2-mal in einem libyschen Gefängnis saß, sei die neueste Entwicklung für ihn tragisch, betont Amnesty und sammelt auf der Homepage in einer dringlichen Aktion Unterschriften für Göldis Freilassung.
Soweit Philipp Burkhardt. Und jetzt nach Brüssel. Dort bei der Europäischen Union haben sich heute die Außenminister der EU-Staaten mit der Angelegenheit beschäftigt. Ich bin jetzt verbunden mit Urs Bruderer, unserem Korrespondenten in Brüssel. Urs Bruderer, wie sieht die Affäre zurzeit aus Brüsseler Sicht aus?
Aus Brüsseler Sicht sieht man vor allem, dass man seit einer Woche selber mit drinsteckt in dieser Affäre, nämlich seit Libyen allen Schengen-Bürgern die Einreise verweigert. Seither verhandelt und vermittelt man auch in Brüssel und in verschiedenen europäischen Hauptstädten offenbar ziemlich fieberhaft. Deutschland ist da schon länger dran, auch Spanien bemüht sich offenbar, die EU selber, die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagt, sie koordiniere die Bemühungen. Und aus Italien ist zu hören, dass Premierminister Berlusconi persönlich gestern Nacht noch Gaddafi angerufen habe.
Da wollen also alle oder viele zumindest verhandelt haben. Sie wollen vermitteln im Interesse der Schweiz. Kann man sagen, wie wir es im Beitrag vorhin von Philipp Burkhardt gehört haben, ist das Solidarität mit der Schweiz?
Solidarität wäre, glaube ich, ein zu großes Wort. Solidarität würde heißen, dass zum Beispiel die EU so etwas sagen würde, wie Libyen solle die zwei Schweizer freilassen. Eine solche Erklärung gibt es nicht, aber immerhin haben die EU-Botschafter gestern in gewisser Weise die Botschaft offenbar, die Schweizer Botschaft in Tripoli geschützt. Wir haben das soeben gehört. Ganz allgemein ist der Tenor hier, aber man möchte es mit beiden Seiten nicht verderben. Es gibt Appelle an beide Seiten. Man solle verhandeln, sagt man sowohl der Schweiz wie auch Libyen. Und der Schweiz sagen insbesondere einige Stimmen auch, sie solle jene Liste überdenken, jene Liste von 150 Libyern, die aufgrund der Schweiz keine Schengen-Visa bekommen derzeit.
Im Zentrum steht, Sie haben es gleich wieder erwähnt, eben der Umgang mit diesen Schengen-Visa, den Regeln, nach denen die vergeben werden. Wo gibt es da Differenzen mit der Schweiz?
Am deutlichsten hat der italienische Außenminister Frattini formuliert heute. Schengen, sagte er, sei ein System zur Wahrung innerer Sicherheit. Es sei kein System zur Lösung politischer oder diplomatischer Probleme. Und implizit sagte, das habe die Schweiz aber genau gemacht. Er hat allerdings auch gesagt, die Schweiz habe das Recht, das zu machen, was sie da gemacht hat, nämlich 150 Libyern Schengen-Visa zu verweigern. Doch er sagt auch, in der EU rede man miteinander vor einem solchen Schritt und er findet, die Schweiz habe das zu wenig gemacht. Und er hat auch erzählt, dass er Micheline Calmy-Rey in einem Brief davon abgeraten habe, eine solche Liste anzulegen. Und nun ist er natürlich enttäuscht, dass das dennoch geschah. Und am Donnerstag werden die Innen- und Justizminister der EU über diesen Gebrauch des Schengen-Systems beraten.
Es ist offensichtlich in den letzten paar Stunden oder auch über das letzte Wochenende ist Bewegung in die Affäre hineingekommen. Die Frage ist nur, ob sie in die gute Richtung geht. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist sehr schwierig einzuschätzen, weil alle, die nicht dabei sind in diesen Verhandlungen, effektiv im Nebel stochern. Man hört auch ziemlich Verschiedenes. Einerseits ist von einer Absichtserklärung die Rede zwischen der Schweiz und Libyen. Die sei eigentlich unterschriftsreif, aber die Unterschriften wurden nicht gegeben. Mit dieser Absichtserklärung wäre das Problem gelöst. Man hört auch, dass jetzt, wo sich der eine Schweizer den libyschen Behörden gestellt habe, es eine Frage der Zeit sei, bis dieser Schweizer auch begnadigt werde. Andere Stimmen mahnen zur Vorsicht, insbesondere Werner Heuer. Er hat heute den deutschen Außenminister hier in Brüssel vertreten. Richtig erledigt sei die Sache noch nicht, sagte er, und er könne nur zur Vorsicht mahnen. Und ich würde dieses Statement einigermaßen gewichten, weil die Deutschen diesen Vermittlungsprozess offenbar schon länger begleiten.
Besten Dank nach Brüssel, das war unser Korrespondent dort, Urs Bruder. Der Kranich im Logo der Lufthansa hat derzeit gestutzte Flügel. Seit heute früh streiken in Deutschland nämlich rund 4000 ihrer Piloten. Hunderte von Flügen sind ausgefallen. Bis Donnerstag könnten es über 3000 werden. Die Piloten wehren sich gegen ausländische Konkurrenz und wollen die Lufthansa zum Einlenken zwingen. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Die Piloten machen ernst. Seit Mitternacht haben sie hunderte von Flugzeugen lahmgelegt. Bundesweit sind über die Hälfte der Flüge ausgefallen. Und das, obwohl sich die Lufthansa mit einem Notflugplan gewappnet hatte. Trotzdem ist das befürchtete Chaos bisher ausgeblieben, selbst in Frankfurt am Main, der wichtigsten Drehscheibe der Kranichlinie. Tausende von Passagieren haben die letzten Tage genutzt, um auf andere Gesellschaften umzubuchen oder für innerdeutsche Strecken gleich auf die Bahn umzusteigen. Wer dennoch strandete, war genervt.
Furchtbar, furchtbar, ich weiß gar nicht wohin, ich bin so müde, das war so. Furchtbar.
Stellen Sie sich vor, Sie verlieren einen Tag Ihres Urlaubs. Und das ist nicht in Ordnung.
Ob das jetzt zu der Zeit auch von der wirtschaftlichen Situation das Richtige ist, fraglich.
Die Piloten wissen, dass ihr Streik umstritten ist. Schon deshalb, weil viele von ihnen als Luxusverdiener gelten und bis zu 200.000 Euro im Jahr bekommen. Doch bei diesem Arbeitskampf steht nicht der Lohn im Zentrum, sondern die Jobgarantie. Die Luftkapitäne befürchten nämlich, dass die Lufthansa sie nach und nach durch günstigere Konkurrenten aus den ausländischen Tochtergesellschaften ersetzen will. Diese Entwicklung müsse unbedingt gestoppt werden, sagt Jörg Handwerk von der Cockpit-Vereinigung.
Wenn wir hier jetzt nachgeben, dann wird die Lufthansa eine Tarifspirale nach unten lostreten und das ist den Kollegen sehr bewusst.
Über 90% der organisierten Piloten stehen hinter dem Streik und klein beigeben wollen sie nicht, im Gegenteil. Eher ihren Druck noch erhöhen, wie Sprecher Gerhard Macidi heute drohte.
Wir hoffen, dass sich in diesen 4 Tagen jetzt Bewegung ergibt. Wenn nicht, dann werden wir natürlich in der Folgewoche oder danach weitere Streikaktionen planen müssen.
Damit muss sich die Lufthansa auf den härtesten Arbeitskampf ihrer 80-jährigen Geschichte einstellen. Er könnte bis zu 100 Millionen Euro kosten. Und das mitten in der Wirtschaftskrise, die der Branche ohnehin schwer zu schaffen macht. Die Lage sei dramatisch, sagte Lufthansa-Sprecher Klaus Walter. die Angst der Piloten unbegründet und völlig überzogen. Deshalb gibt sich das Flugunternehmen genauso kämpferisch wie die Streikenden. Jetzt soll das Gericht entscheiden.
Aus diesem Grunde hat Lufthansa beim Arbeitsgericht Frankfurt Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, um diesen aus unserer Sicht unverhältnismäßigen Streik so rasch wie möglich zu untersagen und damit zu beenden.
Dass der Arbeitskampf abgebrochen werden muss, ist eher unwahrscheinlich, denn das Streikrecht genießt in Deutschland einen hohen Schutz. Es genügt jedenfalls nicht, nur mit dem wirtschaftlichen Schaden zu argumentieren.
Ursula Hürzeler im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Die weiteren Themen hier: rekordverdächtiges Jemen beim Heiratsalter für Mädchen, Chopin ganz leicht zum Zuhören, wer Chopin spielt, sieht das ganz anders. Und wenn Politik die Kunst des Möglichen ist, dann ist Politik in den USA derzeit Akrobatik. Doch zunächst jetzt nach London. Am letzten Samstag hatte der britische Premier Gordon Brown die Wähler um eine zweite Chance gebeten. Inoffiziell war das der Auftakt zum Wahlkampf. Denn spätestens Anfang Juni, vermutlich aber schon einen Monat früher, wählt Großbritannien ein neues Parlament. Und zusätzlich zu den politischen Imageproblemen, die Brown schon länger hat, wird ihm jetzt auch noch vorgeworfen, er habe Angestellte in Downing Street No. 10 abscheulich behandelt und eingeschüchtert. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Am Samstag war der britische Premierminister Gordon Brown noch hoffnungsvoll demütig gewesen.
My message to you today is simple. Take a second look at us.
Schaut noch einmal genau hin, appellierte er an die britischen Wähler nach knapp 13 Jahren Labour-Regierung und wenige Wochen vor einer Neuwahl. Doch schon am Samstagabend, als die Schlagzeilen der Sonntagsblätter durchsickerten, geriet Brown in die Defensive.
I have never, never hit anybody in my life.
Ich habe nie im Leben jemanden gehauen. Es bedarf keiner politologischen Habilitationsschrift, um zu wissen, dass ein Spitzenpolitiker, der gezwungen ist, Tätigkeiten gegen Untergebene zu dementieren, in einer ungemütlichen Lage ist. Wenn es allerdings bei den Behauptungen des britischen Starjournalisten Andrew Ronsley geblieben wäre, der am Sonntag im Observer behauptete, Brown sei ein jähzorniger, instabiler Mensch, der Sekretärinnen und Telefonistinnen und Bewacher anbrülle, beschimpfe und herumschubse, dann hätte die blanke Leugnung ja noch funktionieren mögen. Aber dann meldete sich gestern eine wohltätige Organisation, die den Opfern von Einschüchterung am Arbeitsplatz beisteht.
And I have emails in my bag, I have emails on my computer that are coming in, and this case is opening cans of worms.
Sie habe E-Mails von Angestellten der Downing Street. Das sei Pandoras Büchse, behauptete die Gründerin der Organisation, Christine Pratt. Sie ist seither ins Kreuzfeuer geraten, weil sie ihre Diskretionspflicht verletzte. Aber Minister Lord Mandelson, der unverbesserlich im Trüben fischt, machte sich das heute zunutze.
I even gather that some Conservative Party press officers were active yesterday, guiding journalists towards Mrs. Pratt.
Die konservative Opposition habe Frau Pratt manipuliert und die Geschichte aufgebauscht. Die Schlammschlacht ist also in vollem Gange. Die Anfälle des glücklosen Brown sind nichts Neues. Tony Blairs Hexenmeister Alistair Campbell nannte ihn psychisch geschädigt. Ein pensionierter Kabinettssekretär sprach von stalinistischen Methoden. Erst am Samstag hatte Brown Schwächen zugegeben.
And I know, really I know, that I'm not perfect. But I know where I come from. And I know what I stand for.
Er sei nicht perfekt, aber er wisse, wofür er stehe. Diese Insistenz auf seiner eigenen Rechtschaffenheit, auf dem moralischen Kompass des Pfarrersohns, fällt jetzt auf Brown zurück. Oppositionsführer David Cameron, der sich Hoffnungen macht, Browns Nachfolger zu werden, wurde heute allgemeinverbindlich.
Overall, what I see is just another unseemly mess at the fag end of a government that is tired, that is discredited, that is worn out, and to me, all of this just says we need to get on, have a general election and have a fresh start.
Es gehe wieder mal chaotisch zu in dieser abgewirtschafteten Regierung. Zeit für Neuwahlen, Zeit für einen Neubeginn.
Jemen an der Südspitze der arabischen Halbinsel. Jemen steht im Zentrum der internationalen Terrorabwehr. Der Staat könne auf Unterstützung im Kampf gegen Al-Qaida zählen, hieß es im Januar an einer Konferenz in London, müsse aber reformbereit sein. Heute und morgen sollen in Saudi-Arabien diese Hilfszusagen konkretisiert werden. Dass es Reformen in Jemen schwer haben, zeigt die Diskussion um eine Heraufsetzung des minimalen Heiratsalters von 15 auf 17. Radikal-islamische Kreise wehren sich dagegen. Deswegen werden in den ärmsten Land der arabischen Welt Tausende von Mädchen zwangsverheiratet, oft sogar noch weit unter 15 Jahren. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Als Nujood Ali die Scheidung einreichte, war sie 10 Jahre alt. Erstaunlich dabei ist im Jemen nicht, dass ein kleines, mageres 10-jähriges Mädchen schon verheiratet ist, vielmehr, dass erstmals ein Richter bereit war, die Ehe aufzulösen, erzählt Mawash Badar, die den Fall recherchiert hat. Meistens würden solche Fälle unter dem Deckel gehalten.
Usually these cases like these are kept, you know, under wraps and they're not given as much attention, but this girl had the good fortune.
Der Vater von Nujood Ali ist Straßenkehrer. Er hat 16 Kinder von 2 Frauen. Bei ihm war es das Geld, das ihn zum Verkauf seiner Tochter verlockte. Andere Väter können oft dem Druck von Stammesfürsten nicht widerstehen. Ein anderer tragischer Fall ist jener von Arwa Abu Muhammad. Mit 9 Jahren, in einem Alter, da Mädchen mit Puppen oder Verstecken spielen, lief sie ihrem Ehemann davon. Fast ein Jahr lang hatte er sie missbraucht.
Arwa was actually a girl who ended up with an abusive husband, like many of the girls do. And she actually had the courage and the luck to escape that.
Sie habe den Mut und das Glück gehabt, ihrem Gatten zu entwischen und verlange nun auch die Scheidung. Nujood und Arwa seien keine Einzelfälle, sagt Mawash Badar.
If you're begging for food and if you're begging for money and if somebody offers you $1,000 for your 8-year-old girl,
wer um Essen betteln müsse und um Geld, der sei empfänglich, wenn jemand $1,000 für seine Tochter biete. Je jünger das Mädchen, umso besser der Preis. Ganz besonders beliebt als Kunden seien ältere Männer aus den reichen Nachbarländern Saudi-Arabien und den Emiraten, erzählt die Frauenrechtlerin Rahma Hugaira.
Saudi visiting to Yemen, not even the Gulf men, they came to Yemen and married so early women.
Sie zahlten das Brautgeld in bar, ein skrupelloser Imam beglaubige sogleich die Ehe, die Besucher verbrächten die Flitterwochen mit ihren Mädchengattinnen in einem jemenitischen Hotel und verschwenden dann wieder. Zurück lassen sie Schmerz, Schande und manchmal AIDS. Laut einer Studie der Uni Sana liegt in den ärmsten Regionen des Jemen das durchschnittliche Heiratsalter von Frauen, oder besser von Mädchen, bei 13 Jahren. Vor kurzem starb eine 9-Jährige im Kindbett. Auch das kein Einzelfall. Am Strand von Aden beaufsichtigt eine Mutter ihre Tochter beim Baden. Ein Mädchen so alt bzw. so jung wie manche der Frauen, die im Sozialhaus von Afra Hariri Unterschlupf finden. Neben erwachsenen Frauen, Kindergattinnen, die von ihren Ehemännern davongelaufen, oder Viertklässlerinnen, die schon alleinerziehende Mütter sind. Unterstützung bekommt Afra Hariri einzig aus dem Ausland. Die jemenitische Regierung tue nichts, klagt sie bei einer Tasse Tee. Ohne das Sozialhaus bliebe den meisten dieser Mädchen oder jungen Frauen nur der Weg in die Prostitution. Die meisten traditionellen Familien verstießen Töchter, die ihren Ehemännern davonliefen. Der Chef der Menschenrechtsorganisation HUD, Khaled Alansi, sieht anders als die große Mehrheit der jemenitischen Männer in den Kinderheiraten zumindest ein Problem. Doch selbst er wiegelt ab und warnt davor, allein auf diesen Missstand zu fokussieren.
The problem is common, but not, it is not so...
Es handle sich hier nur um ein Problem unter all den gravierenden Menschenrechtsverstößen im Jemen. Es sind fast ausschließlich Frauen, die sich engagieren im Kampf gegen Kinderehen. Unerschrockene Frauen wie Rahma Hugaira.
We were working against the Salafi in the parliament to approve a law prevent this.
Sie und andere Aktivistinnen hätten gekämpft dafür, dass das Parlament endlich das minimale Heiratsalter erhöhe. Aber gegen die mit saudischem Geld unterstützten islamischen Extremisten habe man keine Chance. Zahlen darüber, wie viele kleine Mädchen zwangsverheiratet werden, gäbe es keine.
There are many women. I can see from my family, I can see from my neighbors, we can see everywhere.
Aber allein aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis kenne sie unzählige Beispiele. Es sind Jahr für Jahr Zigtausende, die Arwas, die Fausias, die Nujos, die ein solches Schicksal erleiden. Jene, die verhindern wollen, dass sich etwas ändert, berufen sich auf den Propheten Mohammed. Auch er habe eine 9-Jährige geehelicht. Die Anwältin Rakia Humaydan jedenfalls glaubt nicht mehr, dass sich so bald etwas ändern werde.
They still can marry girls while babies, and they do.
So könnten die Männer weiterhin Mädchen heiraten, die fast noch Babys seien. Und sie täten das auch.
Vor 200 Jahren kam Frédéric Chopin in der Nähe von Warschau zur Welt. Vor ungefähr 200 Jahren, muss man sagen, denn ob der romantische Erneuerer des Klaviers am 22. Februar, also heute, oder eine Woche später Geburtstag hat, ist umstritten. Unbestritten ist hingegen, dass Chopin ein Meister darin war, Klaviermusik zu komponieren, die sehr leicht klingt, aber sehr schwierig zu spielen ist. Um herauszufinden, wieso das so ist, hat Musikredaktor Norbert Graf den polnischen Pianisten und Klavierdozenten Tomasz Herbut an der Berner Hochschule der Künste besucht. Gemeinsam haben sie sich über Chopins Noten gebeugt und seine Musik gehört.
Etüden von Chopin entwickeln ganz neue quasi Spielarten, also ganz neue Möglichkeiten, die der damalige Flügel innehatte. Und gleichzeitig aber, die Etüden werden zu Kunstwerken. Und das in der Tat ist eine absolut Pionierleistung.
Was in dieser Etüde von Chopin so leicht dahin zu schweben scheint, ist härteste Pianistenarbeit. Um das zu zeigen, legt Tomasz Herbut die verschiedenen Schichten erst einmal frei.
Wir haben eine Melodie, eine sehr einfache und auch sehr schöne Melodie. Und dann haben wir ab und zu harmonische Bässe. Diese Noten. Und zwischendurch ist das quasi gesamte Raum zwischen diesen beiden Ebenen zu vibrieren durch die gebrochene Dreiklänge.
Das klingt technisch, was es auch ist, bei Chopin aber wird das Übungsstück zum poetischen Bild. Diese Melodie in der rechten Hand, die so gut zu hören ist, wäre an sich nicht besonders schwierig zu spielen. Chopin mutet das aber dem Ringfinger und dem kleinen Finger zu und stellt damit die Anatomie auf den Kopf.
Chopin fand das vierte, fünfte Finger sehr schön singen können auf dem Klavier, obwohl sie nicht zum anatomisch stärksten Finger der menschlichen Hand gehören. Und gleichzeitig unglaublich leichtes, fast surreelles Spiel der sogenannten Unterhände der Hand, wo Daumen, zweite, dritte Finger durchaus kräftiger sind und dann entgegen ihrem natürlichen Emploi zurücknehmen und einfach sehr leise spielen.
Das ist Material für die Profis. Aber auch wer Leichteres spielt, wird bei Chopin schnell gefordert. Tomasz Herbut zeigt es an einer Nocturne.
Es ist die Folge des Tones, quasi wo ein Ton in einen anderen Ton übergeht. Und so singen wir auch, ganz natürlich, wenn wir es versuchen. Dieses Kantable, dieses Singende hat Chopin stets von den Schülern abverlangt. Das war ihm in seinen pianistischen und künstlerischen Ansichten ein sehr wichtiges Element.
Singen auf dem Klavier, das heißt neben der Anatomie der Hände auch die Natur des Instrumentes überlisten. Denn eigentlich funktioniert das Klavier mit seinen Hämmern und den Saiten wie ein Schlagzeug, was man hier aber nicht hören darf. Chopin hat die Grenzen des Instruments, der Hände und des Klangs ausgelotet. Seine Neugier hat ihn zu einem Erneuerer gemacht in der Welt der Klaviermusik und auch zum einzigen Komponisten von Rang, der es sich hat leisten können, sich auf 10 Finger und 88 Tasten zu konzentrieren. Dass er keine Opern und keine Sinfonien komponiert, die Kammermusik stiefmütterlich behandelt und Lieder als Privatangelegenheit betrachtet hat, ihm verzeiht man's.
Die Nocturne in H-Dur, Opus 32, Nummer 1 von Frédéric Chopin. Das war ein Beitrag von Norbert Graf. Jetzt ist es 19 Uhr und bald 36 Minuten. Das Dossier heute über die USA, die unregierbar geworden zu sein scheinen. Da gibt es eine Gesundheitsreform, die im Sande zu verlaufen droht. Senatoren blockieren aus lauter Eigennutz den politischen Betrieb. Und der Kongress, das Parlament in Washington, ist tief gespalten. Als ob der Satz vom kranken Mann am Bosporus, der das Ottomanische Reich vor dem Zerfall charakterisierte, oder das Wort von der deutschen Krankheit, dem Reformstau in Deutschland der 1990er Jahre, nun für die USA gelten. Peter Vögeli über echte und vermeintliche Elemente einer Verfassungskrise in den USA.
Es ist zwar ein uralter Schinken aus dem Jahre 1939 mit einem unglaublich jungen James Stewart, dennoch hat sich der Film «Mr. Smith Goes to Washington» im kollektiven Gedächtnis Amerikas geradezu eingraviert. Jefferson Smith alias James Stewart, ein Pfadfinderführer und Politgreenhorn, wird im Film von korrupten Geschäftsleuten als Senator nach Washington gesandt, damit sie ungestört ihre Privatinteressen durch den Kongress peitschen können. Natürlich gewinnt Mr. Smith am Ende gegen die korrupten, dunklen Mächte. Doch der idealistische Jefferson Smith trifft auf ein zutiefst zynisches Washington. Früher waren meine Augen große blaue Fragezeichen. Jetzt sind sie nur noch grüne Dollarzeichen, sagt seine Assistentin Clarissa Sanders.
Look, when I came here, my eyes were big blue question marks. Now they're big green dollar marks.
Mr. Smith Goes to Washington ist deshalb so populär, weil er das illustriert, was in der amerikanischen DNA quasi verankert sei. Das Misstrauen gegen die Politik in Washington, gegen bundesstaatliche Kompetenzen, sagt Norman Ornstein vom konservativen Think Tank American Enterprise.
It's built into America's DNA to be distrustful of politicians. This is as old as the Republic.
Dieser Tage spielt der demokratische Senator Evan Bayh aus Indiana die Rolle von Jefferson Smith. Filmreif kündigte er seinen Rücktritt aus dem Senat an, mit einer für einen US-Senator und Politprofi spektakulären Begründung.
I love working for the people of Indiana. I love helping our citizens make the most of their lives. But I do not love Congress.
Der Kongress bringe nichts zustande. Er könne als Privatperson mehr für das Land tun, denn als Senator. Zu viel Ränkespiele, zu viel Ideologie, zu viel Parteipolitik. Er liebe den Einsatz für das Gemeinwohl, aber nicht den Kongress, beklagte Bayh. Evan Bayhs Auftritt spiegelt die Stimmung im Lande. 3 von 4 Amerikanern sind laut Umfragen derzeit mit dem Kongress unzufrieden. Die Supermacht Amerika ist unregierbar, tönt es vielerorts. Und der britische Economist schreibt in seiner neuesten Ausgabe sogar, vor wenigen Jahren wären nur chinesische Staatsbürokraten auf die verrückte Idee gekommen, ihr totalitäres System der berühmten amerikanischen Demokratie als überlegen anzusehen. Inzwischen dächten prominente amerikanische Geschäftsleute und viele Staatsführer von Schwellenländern genauso. Denn der US-Kongress scheint gelähmt und blockiert. Der Grund? Wir funktionieren mehr und mehr wie ein parlamentarisches System mit strikter Partei- und Fraktionsdisziplin. Wir haben aber ein anderes System und andere Regeln, sagt Thomas Mann von der liberalen Denkfabrik Brookings.
But let me tell you the real problem with Congress now. We increasingly have parliamentary-like parties that is disciplined with a lot of ideological agreement, but we don't have parliamentary rules in our legislative body.
Das amerikanische System, insbesondere der Senat, ist auf parteiunabhängige Einzelfiguren, auf Kompromisse über die Parteigrenzen hinaus angewiesen. Denn er funktioniert im Grundsatz nach dem Prinzip der Einstimmigkeit. Und in vielen Fällen braucht es eine Supermehrheit von 60 der insgesamt 100 Stimmen, um eine Blockade zu überwinden. Mehrheiten, die kaum in parlamentarischen, höchstens in totalitären Systemen existieren.
We have the most polarized, rancorous, partisan and ideological divide in Washington that I've seen in 40 plus years that I've been here.
In den 40 Jahren, in denen er das politische Washington beobachte, sei die Atmosphäre noch nie so polarisiert und vergiftet gewesen, sagt Ornstein. Bis in die 60er Jahre war das anders gewesen. In den Südstaaten dominierten konservative Demokraten, in den Nordstaaten gab es liberale Republikaner. Es existierte also eine große gemeinsame politische Schnittmenge zwischen den Parteien. Heute sind die 435 Wahlkreise im Repräsentantenhaus bewusst so geschnitten, dass nur einige Dutzend echt umstritten sind. Das heißt, die meisten Kandidaten, die gewählt werden wollen, folgen den Parteilinien. Und wegweisende Urteile des obersten Gerichts, zum Beispiel zur Abtreibung, haben religiös-ideologische Gräben im Land aufgerissen. Weil Mehrheiten immer schwieriger zu erreichen sind, greift die Mehrheitspartei immer öfter zu schmutzigen, undemokratischen Tricks. Schließt die Minderheitspartei von Beratungen aus, lässt keine Ergänzungen zu. Zu Zeiten von Präsident George W. Bush seien oft mitten in der Nacht Gesetze zur Abstimmung gebracht worden, die zuvor niemand gesehen hatte, erzählt Ornstein.
Back when the Republicans had George Bush in the White House and ran Congress, we would often get bills brought up in the middle of the night that nobody had ever seen.
Für eine Mehrheit müssen oft Senatoren mit Geschenken für ihre Wahlkreise gekauft werden. Earmarks heißen diese finanziellen Zuwendungen für Projekte in Wahlkreisen, die oft nichts mit dem eigentlichen Gesetz zu tun haben, sich aber 2009 auf 16 Milliarden summierten. Und es sind nicht nur die Lobbyisten mit ihren Milliarden, es sind oft die Politiker im permanenten Wahlkampf selbst, die sich Wahlkampfspenden fast schon erpressten, sagt Ornstein.
And so they go out to those who have money, individuals, corporations, unions, and shake them down. Tell them that if they don't give very substantial sums of money, then there might be government action that will be very damaging to them.
Trotz solcher Unzulänglichkeiten hat eine grundsätzliche Reform keine Chance, genauso wenig wie grundsätzliche Verfassungsreformen in der Schweiz oder Deutschland. Und eine solche wird nicht einmal von der wütenden sogenannten Tea Party-Protestbewegung gefordert. Und Norman Ornstein, ein Washington-Insider seit 40 Jahren, stellt ausgerechnet diesem scheinbar hoffnungslosen Kongress ein hervorragendes Zeugnis aus.
This Congress in its first year has had an extraordinarily high level of productivity.
Das 800 Milliarden Dollar Konjunkturprogramm, das ein Monat nach Amtsantritt Obamas verabschiedet worden ist, enthalte im Einzelnen mehr als jeder Kongress seit den großen Reformen in den 60er Jahren verabschiedet habe. Steuerkürzungen, Förderung erneuerbarer Energien, Unterstützung von Häuserisolationen. Allerdings ist erst die Hälfte dieses Geldes ausgegeben. Eine Neuordnung des Finanzsystems sei in Reichweite, ebenso eine Gesundheitsreform noch immer möglich. Am kommenden Donnerstag wollen sich Demokraten und Republikaner zu einem Gesundheitsgipfel treffen und heute hat Präsident Obama einen neuen Anlauf für eine Reform unternommen. Amerika bleibt also fortschrittlich durch eine Verfassung, die in den Grundzügen der Machtverteilung und Balance genial und auch für die Schweiz wegweisend war und gleichzeitig erschreckend rückständig durch archaische und pervertierte Regeln. Amerika hofft, dass viele Mr. Smith für ein Happy End nach Washington gehen werden. Ein Happy End, das die hilfreiche Assistentin von Mr. Smith ermöglicht. Denn der gewiefte Zuschauer merkt rasch, dass ihre Augen nicht dollargrün, sondern himmelblau sind, sofern man das bei einem schwarz-weißen Film beurteilen kann.
Es war ein Dossier von Peter Vögeli. Und jetzt noch kurz zurück zum Pilotenstreik in Deutschland. Da hat die deutsche Depeschenagentur soeben gemeldet, dass der Streik bei der Lufthansa ausgesetzt worden sei. Die Parteien, also das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft, hätten sich vor kurzem bei einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt geeinigt. Der Flugverkehr sollte bereits morgen wieder aufgenommen werden. Die Gewerkschaft habe sich verpflichtet, bis zum 8. März den Streik auszusetzen und, wie gesagt, eben die Piloten morgen Dienstag wieder in die Cockpits zurückzurufen. Weitere Informationen dann heute Abend in unseren Nachrichten. Das war der Sicherer Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Isabel Jacobi für die Nachrichten, Christian Moser am Mikrofon, Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.